Wir wollen zuerst miteinander beten. Wie wunderbar, Herr Jesus, dass wir ein solches Lied singen können, von ganzem Herzen, weil es die Erfahrung vieler Väter und Mütter des Glaubens ist. Du bist allmächtig, groß ist der Herr. Wir wollen dir an diesem Nachmittag auch die Ehre geben. Deinen Namen rühmen und preisen und loben und uns daran freuen, dass wir ihn kennen und dich lieben dürfen. Und wir freuen uns darüber, dass dein Wort uns erreicht hat und uns immer wieder neu gilt und anspricht. Wie wunderbar, dass du uns Stunden gibst des Hörens. Wir wissen, du bist da, darüber freuen wir uns. Amen. Wir wollen heute Nachmittag einen Text aus dem Alten Testament miteinander gründlich anschauen. Er steht in 2. Mose 4 und diesem Text nachdenken unter der Überschrift Gott stärkt seinen Boten. Ich möchte die Verse 1 bis 17 zuallererst lesen. Da heißt es, 2. Mose 4, Vers 1. Mose antwortete Gott und sprach, vorausgeht die Geschichte von Moses Berufung am brennenden Dornbusch dort in der Wüste Midian, wie ihn Gott beauftragt, nach Ägypten zu gehen, um das Volk Israel aus Ägypten zu führen. Mose antwortete und sprach, siehe, sie werden mir nicht glauben und nicht auf mich hören, sondern werden sagen, der Herr ist dir nicht erschienen. Der Herr sprach zu ihm, was hast du da in deiner Hand? Er sprach, einen Stab. Der Herr sprach, wirf ihn auf die Erde. Und er warf ihn auf die Erde, da ward er zur Schlange, und Mose floh vor ihr. Aber der Herr sprach zu ihm, strecke deine Hand aus und erhasche sie beim Schwanz. Da streckte er seine Hand aus und ergriff sie, und sie ward zum Stab in seiner Hand. Und der Herr sprach, darum werden sie glauben, dass dir der Herr erschienen ist, der Gott ihrer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs. Und der Herr sprach weiter zu ihm, stecke deine Hand in den Bausch deines Gewandes. Und er steckte sie hinein. Und als er sie wieder herauszog, siehe, da war sie aussätzig wie Schnee. Und er sprach, tu sie wieder in den Bausch deines Gewandes. Und er tat sie wieder hinein. Und als er sie herauszog, da war sie wieder wie sein anderes Fleisch. Und der Herr sprach, wenn sie dir nun nicht glauben und nicht auf dich hören werden bei dem einen Zeichen, so werden sie dir doch glauben bei dem anderen Zeichen. Wenn sie aber diesen zwei Zeichen nicht glauben und nicht auf dich hören werden, so nimm Wasser aus dem Nil und gieße es auf das trockene Land. Dann wird das Wasser, das du aus dem Strom genommen hast, Blut werden auf dem trockenen Land. Mose aber sprach zu dem Herr, ach, mein Herr, ich bin von jeher nicht beredt gewesen, auch jetzt nicht, seitdem du mit deinem Knecht redest. Denn ich habe eine schwere Sprache und eine schwere Zunge. Und der Herr sprach zu ihm, wer hat dem Menschen den Mund geschaffen? Oder wer hat den Stummen oder Tauben oder Sehenden oder Blinden gemacht? Habe ich's nicht getan, der Herr? So geh nun hin, ich will mit deinem Munde sein und dich lehren, was du sagen sollst. Mose aber sprach, mein Herr, sende, wen du senden willst. Da wurde der Herr sehr zornig über Mose und sprach, weiß ich denn nicht, dass dein Bruder Aaron aus dem Lande Levi beredt ist? Und siehe, er wird dir entgegenkommen, und wenn er dich sieht, wird er sich von Herzen freuen. Du sollst zu ihm reden und die Worte in seinen Mund legen. Und ich will mit deinem und seinem Munde sein und euch lehren, was ihr tun sollt. Und er soll für dich zum Volk reden. Er soll dein Mund sein, und du sollst für ihn Gott sein. Und diesen Stab nimm in deine Hand, mit dem du die Zeichen tun sollst. Eine alte Geschichte, vielleicht nicht mal ganz so bekannt, aber eine faszinierend aktuelle Geschichte. Gott stärkt seinen Boten. Wir kommen diesem Text näher, verstehen ihn etwas besser, wenn wir den Gesamtzusammenhang anschauen. Voraus geht ja die Berufung des Mose. Er war Hirte 40 Jahre bei seinem Schwiegervater in der Wüste Midian. Und dann erleben wir in 2. Mose 3 eine ganz klassische Berufungsgeschichte. Geradezu modellhaft wird uns gezeigt, wie Gott einen Menschen in seinen Dienst nimmt, damals, heute. Es beginnt damit, dass sich Gott offenbart. Der Startschuss sozusagen, der Ausgangspunkt ist immer, dass Gott den ersten Schritt tut. Er beginnt. Und er bricht hinein in das Leben des Mose, mitten in seinem Alltag als Hirte. Und er begegnet dem Mose. Er erlebt eine Gottesoffenbarung. Das ist das allererste, Vers 6. Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und Jakobs. Und nachher nennt er sich bei Namen. Ich werde sein, der ich sein werde. Ich bin, der ich bin. Und dann gibt er diesem Mose, dem er sich offenbart, einen Auftrag. Dort heißt es, so geh nun hin, ich will mit dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Israeliten aus Ägypten führst. Eine Gottesbegegnung haben wir nie zum Selbstzweck. Wenn Gott sich uns offenbart, wenn er neu in unser Leben tritt, nie damit wir das für uns fromm genießen, sozusagen ein bisschen seliger durch die Lande ziehen. Sondern eine Gottesoffenbarung hat immer ein Gefälle, hat einen Zweck, ein Ziel, eine Indienstnahme, einen Auftrag. Und so bekommt der Mose den Auftrag, ich will dich zum Pharao senden. Aber gleichzeitig ist dieser Auftrag gekoppelt mit einer Zusage, eine Verheißung, Vers 12 dort, ich will mit dir sein. Der Auftraggeber, Gott lässt seinen Beauftragten nie allein losziehen. Er gibt ihm gleichsam im Bild gesprochen einen Rucksack mit dem nötigen Proviant. Es wird reichen. Eine ganz klassische Berufungsgeschichte. Sie hat diese drei Schritte: Gottes Offenbarung, Auftrag, Verheißung. Er bricht in ein Leben hinein oder neu, nimmt den Menschen in Anspruch und gibt ihm einen Zuspruch. Und dann geht dieses Kapitel so weiter, dass Gott bis ins Detail, geradezu bis in die Einzelheiten hinein, dem Mose sagt, was auf ihn zukommt. Da sagt er, geh hin zu den Ältesten von Israel und sprich zu ihnen. Und dann erhält er die einzelnen Dinge, bis es am Schluss sogar heißt, und ich will diesem Volk Gunst verschaffen bei den Ägyptern, dass, wenn ihr auszieht, ihr nicht leer auszieht, sondern jede Frau soll sich von ihrer Nachbarin und Hausgenossin silbernes und goldenes Geschmeide und Kleider geben lassen. Die sollt ihr von euren Söhnen und Töchtern anlegen und von den Ägyptern als Beute nehmen. Geradezu bis in die Einzelheiten hinein hat jetzt Mose die Wegweisung. Jetzt ist alles klar. Jetzt kann Mose gehen. Er ist gerufen. Er hat einen Auftrag. Er hat eine Verheißung. Er weiß den Weg. Der Zuspruch ist da. Jetzt kann's losgehen. Aber jetzt beginnt Kapitel 4. Vers 1. Mose antwortete und sprach: Siehe, sie werden mir nicht glauben und nicht auf mich hören, sondern werden sagen, der Herr ist dir nicht erschienen. Dieses vierte Kapitel zeigt nun in ganz großartiger Weise, welche Hindernisse plötzlich auftreten, wenn Gott einen Menschen in den Dienst nimmt. Es zeigt, was alles sich querstellt, was die Ausführung, was den Glaubensgehorsam hindern will. Ja, wie Mose sich gleichsam selbst ein Bein stellt. Aber das Kapitel zeigt auch, wie Gott in seelsorgerlicher, geradezu liebevoll väterlicher Weise sich um diesen Boten kümmert und als Lehrer, muss ich sagen, in pädagogisch geschickter Weise auf diesen Boten zugeht und sich um ihn müht. Ich will's gleich sagen, Gott nimmt nicht einen Millimeter von seinem Auftrag zurück, aber er stärkt seinen Boten. Es geht Gott zuerst um den Boten selbst, bevor die Botschaft weitergegeben wird. Und genau das ist das Aktuelle für uns heute. Erster Punkt, Mose hat Menschen im Blick. Also, er sagt am Anfang, siehe sie, die Israeliten werden mir nicht glauben und nicht auf mich hören, sondern sie werden sagen, der Herr ist dir nicht erschienen. Basta, aus. Ganz nüchtern stellt Mose das fest. Und er hat recht. So sind sie, die Israeliten. Sie werden nicht glauben. So sind sie, die Menschen. Sie werden nicht glauben. Mose hat ein ganz realistisches Menschenbild. Und das ist wichtig und gut für jeden Boten Gottes. Aber er hat kein realistisches Gottesbild. Und beides ist wichtig in unserem Leben als Christ. Ein realistisches Menschenbild und ein realistisches Gottesbild. Zunächst das Menschenbild. Er sieht nüchtern und klar, sie werden nicht glauben. Sie werden alle guten Argumente bringen. Und die sind auch noch einleuchtend. Ein realistisches Menschenbild haben heißt, die Gefallenheit des Menschen sehen. Da ist kein Optimismus am Platz, keine Utopie. Schwärmerei ist im Dienst für Jesus nicht angesagt. Jetzt kommen wir. Da werden wir sehen. Derweil hätte das Mose ja haben können. Da war ihm Gott erschienen. Das war ein Ereignis. Er erlebt die Größe Gottes. Er hätte umherhüpfen können und sagen, Halleluja, praise the Lord. Macht er nicht. Er sieht die Menschen hart wie Stein. Sie werden nicht glauben, ja, sie werden nicht mal hören. Was haben falsche Menschenbilder in der Geschichte von Theologie und Pädagogik schon Übles ausgerichtet? Wie großartig dieser Mose. Er sieht die Nüchternheit der Bibel, das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Da gelten nicht die utopischen Menschenbilder unserer Zeit und die idealistischen Menschenbilder des Ostens und des Westens. Die Bibel hat einen Realismus, keinen Optimismus. Und der Mose hat ihn auch. Großartig. Aber zum biblischen Realismus gehört nicht nur ein realistisches Menschenbild, sondern auch ein realistisches Gottesbild. Nicht nur, dass wir den Unglauben und die Gefallenheit des Menschen sehen, sondern auch die Möglichkeiten Gottes. Das erste, das realistische Menschenbild, bewahrt vor Utopie und Schwärmerei. Das zweite, das Gottesbild, bewahrt vor Resignation. Und jeder Christ und jeder Bote Gottes ist an einer Stelle gefährdet. Mal so, die einen eher in Richtung Optimismus und Schwärmerei, die anderen eher in Richtung Pessimismus und Resignation. Mal sind wir in der, mal in jener Gefahr. Und in jeder Gemeinde treffen wir sie an, die Optimisten und die Pessimisten. Aber die Bibel will uns den Realismus geben auf den Menschen, wie gesagt, und auf Gott selber. Und deshalb der zweite Punkt, Gott hat Mose im Blick. Also zunächst einmal, erstens war, Mose hat die Menschen im Blick. Er sieht auf sie, er sieht sie nüchtern. Und da hat er seine berechtigten Einwände. Darf ich noch nachschieben? Wie oft geschieht es, dass wir auf Menschen schauen und dann enttäuscht sind, vielleicht auch von Vorbildern, von Verantwortlichen, ihre Schwächen sehen, ihre Schuld. Und dann wird plötzlich der Glaube leiden. Mose hat Menschen im Blick und dann bleibt er stehen. Es geht nicht weiter, solange wir auf Menschen schauen. Und schon gar nicht, wenn wir auf die Frommen schauen. Zweitens, Gott hat Mose im Blick. Nun folgt Vers 2 bis 9. Und in diesen Versen gibt Gott geradezu Nachhilfeunterricht diesem Mose. Ganz großartig. Gerade dort, wo es Mose nötig hat, nämlich in der Gotteserkenntnis, im Gottesbild. Also es ist wie in der Schule. Wenn ein Schüler in einem Fach prima ist, braucht er ja keine besondere Hilfe. Ist er aber schwach, dann braucht er einen Zusatzunterricht, Stützunterricht oder Nachhilfe oder Förderunterricht oder wie auch das Kind immer heißen mag. In dem einen Fach kann er es machen, in dem anderen geht das allein nicht. So auch hier. Mose ist im Fach Menschenerkenntnis super, okay. Aber im Fach Gotteserkenntnis da braucht es Nachhilfe. Und nun macht es Gott ganz prima, ganz großartig. Exemplarisch, an Beispielen zeigt er seine Größe und seine Macht. Wie ein guter Lehrer. Wenn ein Schüler bei mir nichts begriffen hat oder wenig, dann habe ich versucht, das an einem Beispiel zu zeigen. Und sagte, jetzt erkläre ich es an einem Beispiel. Und wenn man ein Übriges tun wollte, dann machte man noch ein zweites Beispiel. So macht es Gott auch. Ja, er bringt sogar drei Beispiele. So sehr neigt er sich jetzt hier seinem Boden zu, mit dem Stab, mit der Hand und mit dem Wasser. Drei Beispiele. So intensiv ist sein Nachhilfekurs in Sachen Glaubensunterricht. So groß ist die Herablassung Gottes. Das muss man sich einmal vorstellen, dass dieser allmächtige Gott diesen dahergelaufenen Nomaden sich in dieser liebevollen, intensiven Weise zuwendet. Geradezu exemplarisch, wie er mit uns umgeht. Dabei möchte ich noch anmerken, dass er ganz einfache Mittel gebraucht. Er gebraucht den Stab. Das ist der Hirtenstab. Den hat Mose jeden Tag bei sich. Er gebraucht die Hand, die hat er auch immer bei sich. Und das Wasser ist auch was Alltägliches. Das sollten wir beachten. Er begegnet Mose in den alltäglichen Dingen. Er macht nichts Spektakuläres draus. Das ist interessant, dass uns Gott eigentlich im Alltag begegnen will, in den alltäglichen Dingen. Da will er sich offenbaren. Dort will er uns den Blick öffnen für seine Größe. So macht er's. Es geht also jetzt um diesen Mose. Gott will jetzt den Glauben des Mose stärken. Ich möchte es so formulieren. Zuerst ist Mose selbst dran. Er erhält die allererste Unterrichtsstunde in Sachen Glauben. Er, der später das Volk Israel zum Glauben rufen soll, er muss selber zuerst Glauben lernen. Das ist ja bis heute so. Das, was von ihm weitergegeben werden soll, muss zuerst selber von ihm aufgenommen werden, durch ihn hindurch. Ein Lehrer kann nicht weitergeben, was er nicht selber begriffen hat. Ein Bote Jesu kann nur weitergeben, was er in sich hat. Friede mit Gott, Versöhnung, Vergebung, Hoffnung, Freude. Deshalb sagt Ludwig Hofacker einmal treffend, ich predige, was ich selbst brauche. Ich predige, was ich selbst brauche. Deshalb geht es ja in der Bibel bei den Boten eigentlich darum, dass sie Zeugen sind. Das bezeugen, was sie selber im Glauben erfahren haben. Nicht Besserwisser, nicht ausgefeilte Theologen braucht Gott zuerst. Die sind ja auch kein Schade, wenn das Zweite dazukommt. Lebendige Zeugen. Gott hat den Mose im Blick. Gerade diesen Mose. Jetzt ist also alles klar. Er erfährt die Größe Gottes mit dem Beispiel des Stabes. Er erfährt sie mit dem Beispiel der Hand, wie sie aussätzig wird und wieder heil. Und dann sagt er, und dann kannst du noch ein drittes, das Wasser auf dem Nil, vom Nil erfahren. Also, jetzt ist alles klar. Nachhilfeunterricht abgeschlossen. Note, naja. Note, ach so. Es scheint alles klar zu sein. Aber drittens, Mose hat sich selbst im Blick. Erster Punkt war, Mose hat die Menschen im Blick. Zweiter, Gott hat den Mose im Blick. Dritter, Mose hat sich selbst im Blick. Vers 10. Mose aber sprach zu dem Herrn, ach, mein Herr, ich bin von jeher nicht beredt gewesen, auch jetzt nicht, seitdem du mit deinem Knecht redest, denn ich habe eine schwere Sprache und schwere Zunge. Unglaublich, wie schnell der Unglaube ein Loch findet. Unglaublich, wie kreativ wir Menschen sind, wenn es geht darum, eine Sache nicht auszuführen. Das habe ich in der Schule bei den Schülern immer hervorragend studieren können. Da waren die schwächsten Schüler unglaublich kreativ, wenn es ging, eine Entschuldigung zu finden, warum sie die Hausaufgabe nicht gemacht haben. Das war manchmal geradezu phänomenal einfallsreich. Es ist so. Martin Luther spricht von der Hure Vernunft. Hure Vernunft. Damit will er sagen, dass unsere Vernunft allen Einredungen und allen Versuchungen und Verführungen Raum gibt, wenn ich nur das nicht tun muss, was ich soll. Und so hat Mose hier wieder eine Ausrede oder eine Einrede. Er schaut auf sich. Das war in Kapitel 3 schon dran, da heißt es, Mose sprach, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe? Eigentlich ist es genau dieselbe Struktur wie im ersten Punkt. Im ersten hatte Mose auf andere Menschen geschaut. Die Israeliten werden nicht glauben. Jetzt schaut er auf sich. Er schaut allemal auf Menschen. Mal die einen anderen, jetzt sich selber schaut er an. Und damit hat er wieder recht. Eine sehr realistische Sicht des Mose. Er sieht sich. Er weiß, wie es um ihn steht. Aber jetzt ist ja eben das andere gefragt, dass er den Auftrag und den Auftraggeber sieht. Es ist für unseren Glauben ungeheuer gefährlich, wenn wir auf andere Menschen schauen. Und es ist ungeheuer gefährlich, wenn wir auf uns selber schauen. Beides sehen wir bei Mose. Genau das ist es, was Gott bei ihm in der Erziehungsschule erreichen will. Er will den Blick auf ihn lenken, auf Gott selber. Wir kennen das alle heute, dass man sehr auf sich und auf seine Möglichkeiten und Begabungen schaut. Es gibt ja heute auch in der christlichen Gemeinde das Wort begabungsorientiert. Man muss einen Menschen begabungsorientiert einsetzen. Nun ist das ja nicht falsch, dass man schaut, welche Gaben hat ein Mensch. Und Ausrede, ich habe diese Gaben ja nicht, ein anderer hat sie wohl besser. Die Bibel geht von einem anderen Gedanken aus, nämlich von der Berufung. Wenn du berufen bist, wirst du die Gaben bekommen. Es gibt da einen großartigen Satz, ich weiß nicht mehr, von wem er stammt, aber ich habe ihn lange Zeit studiert. Gott beruft nicht die Begabten, sondern er begabt die Berufenen. Gott beruft nicht die Begabten, sondern er begabt die Berufenen. Gott sieht hier auf die Frage, schaust du auf dich und deine Begrenzungen oder schaust du auf mich? Und deshalb kommt jetzt der vierte Punkt. Gott stärkt den Mose. So nochmal, zuerst Mose hat die anderen Menschen im Blick, dann Gott hat diesen Mose im Blick, gibt Nachhilfeunterricht, jetzt hat Mose sich selbst im Blick. Großartig die Pädagogik Gottes, wie er weitergeht. Er geht auf die Einwände und den falschen Blick ein und richtet dann allerdings den Blick sehr direkt auf sich selber. Vers 11, und der Herr sprach, wer hat dem Menschen den Mund geschaffen oder wer hat den Stummen oder Tauben oder Sehenden oder Blinden gemacht? Habe ich's nicht getan, der Herr, ich, der Herr? Gott geht auf Mose ein und auf sein Defizit. Habe heute Morgen lachen müssen, meine Brille ist kaputt gegangen, haben ja manche vielleicht schon gemerkt. Da dachte ich, es passt hervorragend. Habe auch so was mit Defizit wie der Mose hier. Nicht ganz so schlimm. Der Mose, der darf es sagen. Ich habe eine schwere Sprache und Zunge. Aber jetzt kommt ein ganz spannender Vers. Er ist für mich geradezu atemberaubend. Zunächst sagt Gott, ich weiß es doch. Mose, ich habe dich doch geschaffen, du musst es mir doch nicht sagen. Ich weiß doch, dass du Defizite hast, du bist ja aus meiner Hand gekommen. Ich kann aber damit umgehen. Mose, das Defizit ist vielleicht nur dein Problem, nicht meins. Du kannst nicht damit umgehen, vielleicht. Ich kann damit umgehen. Ich kann mit Defiziten umgehen, ja noch mehr. Ich habe es sogar so gewollt. Ich schaffe Menschen mit Defiziten. Haben Sie den Vers ernst genommen? Wer hat den Stummen oder Tauben oder Blinden gemacht? Habe ich es nicht getan, der Herr? Gott schafft Menschen mit Defiziten. Das Problem ist nicht, dass sie Defizite haben. Das Problem ist, dass sie an den Defiziten hängen bleiben. Und nicht damit umgehen können.
Gott kann mit Defiziten umgehen, will er sagen. Ja, noch mehr, hat seine Absicht. Ich will hier nur an Johannes 9 erinnern im Neuen Testament. Der Blindgeborene. Wo Jesus dann den Jüngern sagt, er ist dazu geboren, um Gottes Herrlichkeit zu verbreiten, zur Ehre Gottes. Lesen Sie es daheim einmal nach. An dieser Stelle musste ich für mich wirklich innehalten. Gott hat Menschen mit Defiziten geschaffen. Und genau sie setzt er in ganz wichtigen Punkten ein. Mose, sagt er, Hauptsache ist nicht, dass du perfekt bist. Perfekt sein, das ist der Zeitgeist, nicht der Heilige Geist. Mose, Hauptsache ist nicht, dass du glänzen kannst und perfekt bist. Hauptsache ist, dass ich mit dir bin. So geh nun hin, ich will mit deinem Munde sein. Wir leben nicht von großartigen Gaben und unser Dienst ist nicht dann gesegnet, wenn wir glänzen können, sondern wenn Gott mit uns ist. Mit deinem Munde. Ich will mit deiner Behinderung sein, mit deiner Schwäche. Du wirst gebraucht, du bist berufen und dann wirst du begabt. Darf ich einmal anfügen, in 5. Mose 32 kommt dann ja nachher das Lied Moses. Das ist ein wunderbarer Lobgesang über die Größe und Führung Gottes. Am Ende, hier stehen wir am ersten Tag der Indienstnahme Moses. Das ist der letzte dort, der Abschluss. Und dort kommt das Lied Moses. Und dieses Lied singt man in der Ewigkeit am Thron Gottes. In der Offenbarung kann man es nachlesen, Offenbarung 15. Und sie sagen das Lied Moses und des Lammes. Warum sage ich das? Weil dieser unbedarfte Mose, der meinte, er könne keine drei Sätzen Hochdeutsch reden, weil dieser ein geniales poetisches Geschenk hinterlassen hat, dass man es noch in der Ewigkeit singen wird. Das konnte Gott aus den Defiziten des Mose machen. Dieses Lied des Moses ist eines der schönsten Stücke der Weltliteratur überhaupt. Und es wird gesungen am gläsernen Meer. Das ist es, was hier deutlich wird bei dem Mose. Halten wir noch mal inne, dass Gott gerade diesen Mose schickt. Der ist ein besonders problematischer Kandidat. Also wer in einem Wahlkampf einmal war und mit Glanz und Gloria durchgesegelt ist, den stellt man eigentlich nicht mehr gerne auf. Da kriegt man eher das Bauchweh. Das kann ja nicht gut gehen. Und wenn einer eine Prüfung hat und fällt durch, also geradezu blendend durch, dann kriegt er als Ergebnis nicht eine höchste Verantwortung. Und Gott macht es so. Genau so. Er schickt den Kandidaten ins Rennen, der damals in Ägypten bei der ersten Prüfung allemal durchgesegelt ist. Und eigentlich total versagt hat. Und keine Voraussetzung mitbringt. Und dabei ist dieser Kandidat äußerst riskant. Denn er ist steckbrieflich gesucht vom Pharao. Außerdem ist er 40 Jahre aus dem Verkehr gezogen. Weg vom Fenster. Hat doch überhaupt keine Ahnung mehr von der Kultur Ägyptens. Und dann soll der zu Pharao geschickt werden. So ist Gott. Das heißt, ganz praktisch, liebe Geschwister, dass Gott mit Defiziten umgeht. Die Defizite liegen in ihm, in fehlenden Begabungen und die Defizite liegen in seiner Lebensgeschichte, in Versagen und Schuld. Den schickt Gott ins Rennen, diesen Kandidaten. Warum? Paulus würde sagen, auf dass ich vor ihm kein Fleisch rühme. Gott kann mit unseren Defiziten umgehen. Wir wollen jetzt noch eine Strophe zwischendurch singen, ehe wir die letzten Verse anschauen. 277, das wunderbare Lied, bei dir Jesu will ich bleiben. Beachten wir Vers 3, wo ist solch ein Herr zu finden? 277, 1 bis 3. Thank you. Jetzt ist ja die Geschichte nicht aus, sondern jetzt kommt geradezu erster Höhepunkt. Erstens also, Mose hat Menschen im Blick. Zweitens, Gott hat den Mose im Blick, stärkt seinen Glauben. Drittens, Mose hat sich selbst im Blick. Viertens, Gott stärkt den Mose. Und jetzt, fünftens, Gott muss den Unglauben überwinden. Mose aber sprach, mein Herr, sende, wen du senden willst. Da bleibt einem ja schier die Sprache weg. Und hat sich Gott so liebevoll um ihn gekümmert, jetzt ist er gestärkt, jetzt sind seine Einwände aufgenommen, klargestellt, jetzt kann er losgehen. Und jetzt bricht ein blanker Ungehorsam auf. Mein Herr, sende, wen du senden willst. Kannst mit jedem machen, nur nicht mit mir. Jetzt kommt der eigentliche Grund heraus des Zögerns. Ich sagte ja, hure Vernunft. Viele Einredungen sind nichts anderes als Früchte des Unglaubens. Jetzt wird's eigentlich deutlich, Mose will nicht. Er will nicht. Ein Nicht-Glauben können ist oft ein Nicht-Glauben wollen. Und deshalb ist es mir so wichtig geworden, dass wir auch um den Willen beten müssen. Es heißt ja bei Paulus, Gott wirkt beides, wollen und vollbringen. Und ich habe gelernt, mehr für das Wollen zu beten. Wir beten alle fürs Vollbringen. Ja, wir bitten, dass uns Gott hilft im Glauben. Aber es ist wichtig, dass unser Wille erst von Gott gebraucht und geheiligt wird. Dein Wille geschehe ist eins der ersten Bitten im Vater unser. Und da dürfen wir bitte ganz bestimmt wissen, wenn wir um einen aufrichtigen Willen beten, das ist ein Gebet nach dem Herzen Gottes. Mose will nicht. Seine Haltung ist menschlich verständlich, aber weil er ja weiß, was vor ihm steht. Er kennt natürlich Ägypten und er kennt den Hof des Pharao und er kennt seine Israeliten. Aber ob es verständlicher Unglaube ist oder nicht, es ist Unglaube. Und Unglaube bleibt Unglaube, auch wenn er noch so schön verziert wird. Und nun merken wir, Gott setzt neu an. Jetzt ist er an der Wurzel. Jetzt ist er am eigentlichen Knackpunkt. Und jetzt gibt er nicht auf. Er hat Mose einen Auftrag gegeben. Was er sich vorgenommen und was er haben will, das muss doch endlich kommen zu seinem Zweck und Ziel. Ganz beeindruckend für mich, sind wir untreu, so bleibt er doch treu. Gott wird einerseits zornig, da wurde der Herr sehr zornig über Mose. Sein ganzer Ernst wird deutlich. Er möchte dem Mose deutlich machen, Mose, mein Wort ist nicht einfach so dahergelabert. Da steckt die Heiligkeit Gottes dahinter. Da lässt sich nicht ein Wort abschneiden. Und zugleich ist er gütig. Weiß ich denn nicht, dass dein Bruder Aaron aus dem Stamm Levi beredt ist? Und nun kommt was ganz Wunderbares. Gott legt noch zu in seinen Gaben. Er bekommt eine neue Gabe zu einer Aufgabe, eine noch größere. Vorher hat er bekommen Zeichen, Zeichen der Nähe und der Kraft Gottes. In Vers 2 bis 9 die drei Zeichen. Jetzt bekommt er eine Person, einen Bruder. Mose bekommt einen Bruder an die Seite gestellt. Weiß ich denn nicht, dass dein Bruder Aaron beredt ist? Gott gibt uns in unserem Glauben je und dann Gebetserhörungen, Hilfen, Freude. Das Größte, was uns Gott gibt, ist einen Bruder oder eine Schwester an die Seite. Und es muss mich geradezu beschämen, wenn ich sehe, wie Gott das macht. Weil dieser Bruder die Ergänzung ist für ihn. Weil ja Gott weiß, dass wir Defizite haben. weil ja Gott auch weiß, wo unsere Schwachpunkte sind. Und so bekommt er einen Bruder zur Ergänzung und zugleich zur Korrektur. Und das ist Gottes ursprünglichste Absicht, dass wir uns immer in unseren Dienst hineinnehmen lassen, in einen gemeinsamen Dienst von Brüdern und Schwestern. Es ist hier geradezu modellhaft eine Dienstgemeinschaft uns vor Augen gestellt. Letztlich ist das die Erfüllung dieses Wortes ganz am Anfang in der Schöpfung. Da heißt es in 1. Mose 2, Vers 18, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei, ich will ihm eine Gehilfin machen, hat Luther übersetzt. Nun wird dieses Wort ja fast immer in Bezug auf die Ehe gebraucht, ist ja auch nicht falsch, ist ja richtig, weil Gott im Bereich der Ehe genau ein unglaublich schönes Modell dem Menschen schenkt, was das heißt. Aber wörtlich heißt es dort, ich will ihm eine Hilfe schaffen, wie sie ihm entspricht. Und eine Hilfe, wie sie einem entspricht, ist nicht nur der Ehepartner, sondern kann und wird je und dann der Bruder oder der Schwester an der Seite sein. Denn Gott weiß ja, welche Defizite haben. Wir haben also weiß er auch, welche Hilfe uns entspricht. So ist aber natürlich ein Diakonissenmutterhaus wie hier genau die Einlösung von Gott her auf so ein Wort. Hilfe, wie sie einige brauchen in ihrer Wegführung Gottes. Das bekommt der Mose, weil er diese Unterstützung auf dem Weg des Glaubens braucht. Er braucht einen Bruder, der das Wort sagt, wenn er es nicht mehr kann. Er braucht auch einen Bruder, der ihm das Wort sagt. Nochmal, Modell einer Dienstgemeinschaft. Gott will sie gemeinsam führen. Vers 15, du sollst zu ihm reden und die Worte in seinen Mund reden, legen und ich will mit deinem und seinem Munde sein. Mit deinem und seinem Munde. Ich will euch gemeinsam führen. Ich will euch gemeinsam Wegweisung geben. Jeder von euch soll mit dem anderen gehen und durch jeden werde ich auf meine Weise wirken. Was ist das für ein wunderschönes Wort für uns Christen? Und wie viele Christen entziehen sich großer Gabe Gottes, weil sie sich nicht verbindlich in eine Bruderschaft und Gemeinschaft hineinstellen? Diese geistlichen Schmetterlinge, die mal hierhin fliegen und dorthin fliegen und immer das Beste sich raussuchen, aber nirgends verbindlich irgendwo sich einbinden, sind ganz arme Menschen. Weil sie letztlich das nicht erfahren, was Gott hier meint. Mit dem Bruder und der Schwester an der Seite. Das heißt, ich darf ihm helfen, aber mir wird auch geholfen. Ich darf aufrichten, aber ich erfahre auch das Aufgerichtetwerden. Wie gesagt, die Ehe ist von Gott her als ein Geschenk hineingelegt in das menschliche Leben. Aber es ist grundsätzlich die Bruderschaft, die Schwesternschaft, die Gott hier meint. Und die hier der Mose erfährt an dieser Stelle. Der Bote Gottes braucht selber immer wieder das Wort, das ihm gesagt wird durch einen Bruder und eine Schwester. Wir haben deshalb in unserem altpietistischen Gemeinschaftsverband den Brüdertisch. Das ist genau von dieser Begründung her, weil es nicht einer allein kann den ganzen Reichtum ausschöpfen und weil jeder, der etwas sagt, auch hören soll und zuhören soll gleichzeitig. Und deshalb hat Jesus seine Jünger fortgeschickt, zwei und zwei. Wir können es die ganze Bibel von Anfang an bis zum Schluss durchsehen. Und am Thron Gottes heißt es nicht einer nach dem anderen, der Gott preisen soll. Da steht nicht einer allein, da stehen sie miteinander vor dem Thron Gottes. Deshalb hat Bonhoeffer mit diesem Satz so recht, wie er sagt, der Christus im Bruder ist stärker als der Christus im eigenen Herzen. Da meint er, wenn Gott das Wort einem sagt durch einen Bruder und eine Schwester, dann wirkt das stärker, als wenn ich mir das Wort selber sage. Ich kann es mir ja manchmal nicht sagen. Oder haben Sie es schon probiert, dass Sie sich nachts das 20-mal vorsagen und es wirkt nicht? Es hat doch keinen Wert zu sorgen. Wir müssen das Wort von außen gesagt bekommen, dass es in unserem Leben immer wieder neu wirkt. Ich habe das je und dann erzählt, weil mir es nochmal einfällt, gerade geschwind berichten. Einer der Mitbegründer unserer Freien Evangelischen Schule in Reutlingen, Professor Reininghaus, ein väterlicher Freund war lange Zeit im Krieg, Wehrmachtspfarrer und nachher noch viele Jahre in russischer Kriegsgefangenschaft. Und er hat gesagt, er sei an unzählig vielen Sterbebetten gestanden, als die Soldaten ihre letzte Stunde erlebten, um sie zu trösten mit dem Wort Gottes. Und als er selber im Sterben lag, da sagte er zu mir, als ich ihn besuchte, Herr Schaude, das ist so eigenartig. Jetzt habe ich hunderte von Menschen mit einem Wort Gottes getröstet im Sterben. Jetzt, wo es an mir selber ist, habe ich kein Wort. Ich habe kein Wort. Da merkte ich, jetzt muss ich ihm das Wort sagen, von außen. Das ist es, was dieser Mose als Geschenk bekommt. Weiß ich denn nicht, dass dein Bruder Aaron beredt ist? Siehe, er wird dich entgegenkommen. Und wenn er dich sieht, wird er sich von Herzen freuen. Die Dienstgemeinschaft ist tiefer Grund zur Freude. Und dann heißt es, und diesen Stab nimm in deine Hand, mit dem du die Zeichen tun sollst. Jetzt erinnert er nochmal an den Stab. Und damit macht er ihm deutlich, lieber Mose, du hast zwei unaufgehbare, wertvolle Dinge von mir mitbekommen. Eine Bruder und den Stab. Und beides ist wie eine Hilfe zur Linken und zur Rechten. Warum der Stab? Der Stab ist das Zeichen, das äußere Zeichen für die Macht Gottes. Gott kennt uns Menschen und er weiß, dass wir äußere Zeichen brauchen. Wir sind ja alle so auf Sehen fixiert. Und er gibt diesem Mose den Stab als sichtbares Zeichen. Mose kann mit diesem Stab in entscheidenden Stunden sagen, so wahr ich diesen Stab in der Hand habe, ist Gott da. Ich hab's erlebt mit diesem Stab damals. Und wir wissen, das wurde wichtig bei Mose, vor Pharao mit dem Stab. Dann, als sie durch das Rote Meer zogen, da hob er den Stab auf. Als sie in der Wüste Wasser brauchten, da nahm er den Stab. Als die Amalekiter kämpften, da heißt es, und er ging auf die Höhe und mit dem Stab Gottes mit ihm. Weil für den Mose der Stab immer das Zeichen war, Gott kann, ich hab's doch erlebt. Freilich, der Stab erinnert an Gottes Größe. Der Stab allein macht's nicht. Zum Stab muss der Glaube kommen. Und einmal hat der Glaube versagt, dann hat auch der Stab versagt. Später, am Kadesch, an diesem Haderwasser, wo Mose mit dem Stab den Felsen schlug. Und Gott hatte gesagt, du sollst mit ihm reden. Da war der Stab allein übrig geblieben und der Glaube nicht mehr. Es ist kein Zauberstab, hierin unterscheiden wir uns von allen Religionen. Sondern er funktioniert, wenn ich so sagen will, nur wenn der Glaube dabei Funken fällt. Seine Wunder sind der Zunder, da der Glaube Funken fängt. Wir haben auch ein Zeichen. Das Kreuz ist unser Zeichen. Deswegen dürfen wir das Kreuz gerne auch an allen Stellen, wo es wichtig ist, sehen. Aber es ist Zeichen, so wahr dieses Kreuz da hängt, so wahr bin ich erlöst durch Jesu Blut. Ohne den Glauben freilich geht's nicht. Und diesen Stab nimm in deine Hand, mit dem sollst du die Zeichen tun. Und als Mose diese Stärkung erfährt, Person und Zeichen, dann heißt es in Vers 18, den habe ich noch nicht gelesen, Mose ging hin und kam wieder zu Jethro. Jetzt nimmt er die Beine, jetzt geht er los. Er ist innerlich so bewegt, dass er sich äußerlich bewegen lässt. Gott hat in einem langen, geradezu, jetzt sage ich es mal, väterlich gütigen Weg, in einer pädagogisch großartigen Weise, diesem Mose den Glauben gestärkt und er zieht los. Ich sagte am Anfang eine äußerst aktuelle Geschichte, empfinde sie auch so, weil wir uns doch wohl darin wiederfinden, dass wir, wenn Gottes Wort uns anspricht und Gehorsam fordert, wir so schnell Argumente haben, das eine oder andere nicht zu tun. Gott wird sein Wort nicht zurücknehmen, aber er hat uns im Blick und will unseren Glauben stärken durch Brüder und Schwestern und durch den Blick aufs Kreuz. Wir beten. Herr Jesus, was sind wir für beschenkte Leute? Wir leben vom Sieg her, von dem Errungenen. So wie der Mose erleben durfte deine Kraft, wie du ihm Nachhilfeunterricht gegeben hast und er an diesen Stellen sehen konnte, du kannst, ein Wort genügt. So wissen wir, dass dieses Wort auf Golgatha gesprochen, es ist vollbracht, genügt zu unserer Erlösung, zum Heil. Von dem her dürfen wir leben und im Dienst stehen. Und darüber danken wir dir. Was sind wir für beschenkte Leute, dass du uns Brüder und Schwestern an die Seite stellst. Gib, dass wir sie recht achten, dass wir sehen, sie sind uns Ergänzung und Korrektur. Du schickst Schwestern und Brüder, du stellst uns hinein in eine Gemeinschaft des Glaubens, um mitzutragen und getragen zu werden. Wir danken dir für diesen Reichtum. Über allem danken wir dir, dass du uns durch dein Wort immer wieder neu ansprichst. Amen.